Ich lese den Predigtext aus 1. Könige 19, Vers 1 bis Vers 18. Hört das Wort nicht eines Menschen, sondern des Herrn. Und Ahab erzählte der Jesebel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Jesebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich morgen um diese Zeit mit deinem Leben nicht so verfahre, wie du mit ihrem Leben. Und als er das sah, machte er sich auf, ging fort um seines Lebens willen und er kam nach Beersheba, das zu Juda gehört, und ließ seinen Burschen dort zurück. Er selbst aber ging hin in die Wüste, eine Tagesreise weit, und er kam, setzte sich unter einen Ginsterstrauch und er erbat für sich den Tod und sprach, es ist genug. So nimm nun, Herr, mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich und schlief ein unter dem Ginsterstrauch und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und als er sich umsah, siehe, da waren bei seinem Kopf ein auf heißen Stein gebackener Brotfladen und ein Krug Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder und schlief. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn der Weg ist sonst zu weit für dich. Und er stand auf und er aß und trank und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte lang bis an den Berg Gottes, den Horeb. Und er ging dort in eine Höhle hinein und blieb dort über Nacht und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm und er sprach zu ihm, was willst du hier, Elia? Er sprach, ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscharen, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen und deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht und ich allein bin übrig geblieben und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Er aber sprach, komm heraus, tritt auf den Berg vor dem Herrn und siehe, der Herr ging vorüber und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Wind. Und nach dem Wind kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften Seufzens. Und es geschah, als Elia dies hörte, da verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel. Und er ging hinaus und trat an den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm, die sprach, was willst du hier, Elia? Er sprach, ich habe heftig geeifert für den Herrn. Den Gott, den Herrn der Herrscharen. Denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht und ich allein bin übrig geblieben. Und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm, kehre wieder auf deinen Weg zurück zur Wüste und wandere nach Damaskus. Geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram. Auch sollst du Jehu, den Sohn Nimsis, zum König über Israel salben und Elisa, den Sohn Safats von Abel-Mechola, sollst du zum Propheten salben an deiner Stelle. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hazaels entflieht, den soll Jehu töten. Wer dem Schwert Jehus entflieht, den soll Elisa töten. Ich aber habe in Israel 7000 übrig bleiben lassen, nämlich alle, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal und deren Mund ihn nicht geküsst hat. Vater, lass das Nachsinnen meines Herzens und das Reden meines Mundes wohlgefällig sein vor dir, mein Herr, Fels und Erlöser. Amen. Er ist auf der Flucht. Der Tod ist ihm auf den Fersen. Jedermann kann machen mit ihm, was er eigentlich möchte. Vogelfrei. Luther hat eben noch in Worms mächtig gegen den Papst gewettert, sein Statement abgeliefert, dem Papst ins Angesicht widerstanden. Jetzt war er auf der Flucht. Er beharrte darauf, dass sein Gewissen gefangen ist in der Heiligen Schrift. Und er hat mutig bekannt, der Gott lebt und regiert noch, der die drei Männer im Feuerofen des Königs von Babylon beschützt hat. Will Gott mich nicht schützen, so ist mein Haupt eine Kleinigkeit im Vergleich mit Christus, der zur höchsten Schmach, zum allgemeinen Ärgernis und zu vieler Verderben zu Tod gemartert wurde. Luther ist standhaft. Er hat nicht nachgegeben, aber jetzt ist er auf der Flucht. Über ihm hängt die dunkle Wolke der Reichsacht und jeder kann mit ihm tun, was er möchte. Das Volk spürt ihm nach. Nach einer harten Flucht befindet sich Martin Luther zurückgezogen auf der Wartburg in der Einsamkeit. Die Einsamkeit, die Verantwortungslast über dieses begonnene Werk liegen auf ihm schwer. Körperliche Beschwerden kommen dazu. Und Luther schreibt selbst über diese Zeit: Ich wurde in meiner Gefangenschaft, in meinem Patmos, hoch oben auf der Burg im Reich der Vögel, des Öfteren vom Teufel geplagt. Aus der Ferne fühlt er sich hilflos. Martin Luther leidet unter Gebetslosigkeit. Er leidet unter Verfolgungswahn. Tiefste Anfechtungen des Widersachers belasten ihn und körperliche Plagen kommen dazu. Der große Reformator, allein verschlossen, eingekerkert in einer Burg, er muss hilflos zusehen, wie es weitergeht mit der Reformation aus der Ferne. Und täglich kommt er an seine Belastungsgrenzen, gesundheitlich, körperlich, geistlich. Und er kann nicht mehr, es reicht ihm. War das alles? War alles umsonst? Ähnliche Schwierigkeiten wie Luther hat ja auch wohl Elia gehabt hier. Ähnlich wie es ihm ging, muss es auch Elia gegangen sein. Und wir möchten über diesen Predigttext einen ersten Teil als Überschrift setzen. Mir reicht's, Ausrufezeichen, ausgelaugt. Und wir beginnen mit Elias Sorge. Mir reicht's, ausgelaugt. Wir beginnen mit Elias Sorge, Vers 1 bis Vers 4. Und da erzählte der Isebel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen: Die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich morgen um diese Zeiten mit deinem Leben nicht so verfahre, wie du mit ihrem Leben. Und als er das sah, machte er sich auf und ging fort um seines Lebens willen und kam nach Beersheba, das zu Juda gehört, und ließ seinen Burschen dort zurück. Er selbst aber ging hin in die Wüste, eine Tagesreise weit, und er kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch und er erbat für sich den Tod und sprach: Es ist genug. So nimm nun her mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Dieser erste Vers, der fasst zusammen, was eigentlich vorher geschehen war, im ganzen Kapitel 18. Elia hatte auf diesem großen Berg Karmel diesen Wettkampf durchgeführt gegen die Aschera- und Baalspriester. Und Gott hatte sich mächtig erwiesen durch Feuer, hatte gezeigt, dass er der Herr ist. Und nicht nur diesen Sieg hat Elia dort errungen, sondern nachdem dieser Wettkampf vorüber war, betete Elia, und die 3,5 Jahre andauernde Dürre wurde beendet durch sein Gebet. Elia, der Prophet, der vor dem lebendigen Gott steht, der dem Mächtigen widerstanden hat und durch Glauben trotzte. Doch hier nimmt der Verlauf dieser Geschichte eine sonderbare Wendung, wenn man das Kapitel 19 liest. Elia ist vom Sieg auf dem Berg Karmel in das Tal Jezreel unterwegs. Und dieses Tal wird für ihn zum Tal der Entmutigung werden. König Ahab, wahrscheinlich pudelnass, war er auch angekommen in Jezreel von dem starken Regen, um den Elia gebeten hatte, ergriffen. Und er geht zu Isebel hin und berichtet, was dieser Prophet auf dem Berg Karmel gemacht hat. Was er mit den Baals Propheten gemacht hat, dass er sie hat hinrichten lassen. Und was wir nun hier finden, was wir nun lesen in diesen Versen, das zeigt uns, wer im königlichen Palast wohl das Wort hatte. Das war nicht Ahab. Ahab kommt her und er berichtet. Und wir sehen, dass Isebel die verbalen Hosen anhat. Sie ist die heimliche Herrscherin am Königshof. Und sie ist es, die durchgreift und eingreift. Und was macht sie? Tja, sie schwört und sagt: Deine Tage sind gezählt, Elia. Sie handelt nach ihrer bewährten Devise: Was du nicht willst, dass man dir tut, das füge vorher anderen zu. Und macht sich auf und lässt nach Elia suchen. Und hier kommt der Überraschungseffekt. Wir sehen diese enge Verbindung zwischen Königsthron und Götzenaltar. Und hier kommt der Überraschungseffekt. Elia trifft diese Aussage von Isebel so tief, dass er sich auf und davon macht. Er flieht. Vers 3 ist sehr eindrücklich, wie die Verben sich aneinander häufen. Im Hebräischen sind es einfach nur 3 Worte aufeinander. Er sah, er stand auf und ging weg. Das zeigt, wie eilig er hat. Er hat nicht lange nachgedacht. Belastet von diesen Sorgen läuft er um sein Leben. Er läuft nach Juda und er lässt seinen Burschen dort zurück und macht sich noch weiter eine Tagesreise in die Wüste, geht dort in einen Ginsterstrauch und bittet von Gott den Tod. Der große Prophet Elia, lebensmüde. Elia sah zuvor in Vers 3 wahrscheinlich die Häscher dem Hiobsbotschafter auf den Füßen folgen. Und vor allem sieht er, dass dieser sagenhafte Sieg von Karmel nichts gebracht zu haben scheint. Ihn packt die Furcht, ihn packt die Angst, ihn packt die Todesangst. Und es treibt ihn sogar so weit, dass er Vers 4 dieses Gebet spricht: Es ist genug, Herr, nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Und jeder Bibelleser, jeder, der diesen Text kennt und auch den vorherigen Text, der wundert sich eigentlich und kratzt sich am Kopf und sagt: Wie, der große Prophet Elia, der vor 450 Propheten stand und für Gott eintrat, knickt jetzt vor einer Frau ein? Wie kommt es dazu? Es sieht nach den mächtigen Ereignissen auf diesem Berg Karmel, dass sich im Königshaus nichts geändert hat. Und Elia flieht. Man könnte meinen, er flieht vor seinem Auftrag. Man könnte meinen, er flieht vor seiner Verantwortung als Prophet. Und er flieht vor der Morddrohung einer Frau. Wie konnte es zu so einem Wandel kommen? Der dänische Theologe Søren Kierkegaard fasst sehr gut zusammen, was eigentlich auch hier Elias Situation trifft. Indem er sagte, die Stunde nach der heiligen Stunde ist die gefährliche Stunde. Die Stunde nach der heiligen Stunde ist die gefährliche Stunde. Und genau das trifft Elias Situation hier. Das trifft das Herz von Kapitel 19. Der Bericht über den Propheten von 19, Kapitel 19 knüpft ja direkt an 18, wo dieser große Sieg beschrieben wird in ganzen 46 Versen. Und dieses Kapitel 19 enthält einen sehr tiefen Trost für uns heute. Gott gibt uns dieses Kapitel 19 nicht einfach nur so, damit wir einfach eine Überbrückung haben und wissen, wie es danach weitergeht, sondern er möchte uns zeigen, dass Gottes Männer, dass die Menschen Gottes ganz normale Menschen sind, dass sie aus Staub bestehen, dass sie an ihre Grenzen kommen, dass große Segensstunden häufig mit schweren Anfechtungen begleitet werden. Elia, er hat genug. Es reicht ihm körperlich. Vers 45 und 46 vom letzten Kapitel davor, vom Kapitel 18, zeigt uns, dass er einen enormen Marsch hinter sich hatte. Vom Karmel bis ins Tal Jezreel, bis zu dieser königlichen Residenz von Ahab. Und er war sehr schnell. Vers 46 sagt, dass er so schnell war, dass er sogar vor Ahab ankam, der mit einem Wagen unterwegs war. Elia war ausgelaugt, körperlich, wie eine Zitrone. Es reicht ihm aber auch auf emotionaler Ebene. Er war emotional fertig, weil er hatte alles gegeben auf dem Karmel und er sieht, es ändert doch nichts an der Situation. Er konnte den König doch nicht überzeugen. Und er ist der Meinung, es ist alles umsonst. Es ist zu viel für ihn jetzt. Und es reicht ihm auch, dass jetzt noch eben eine Frau aufsteht und sich ihn vorknöpfen möchte. Und das bringt sein mit Sorgen ohnehin belastetes Herz zum Überlaufen. Dass er sagt, ich kann nicht mehr, es reicht. Und er flieht in den Süden, er flieht über Juda sogar hinaus. Juda ist eigentlich ein sicherer Ort gewesen für ihn, weil dort der gottesfürchtige König Josaphat herrschte. Aber Elia flieht weiter. Er hat ein anderes Ziel im Sinn. Er flieht in die Wüste, in die Einsamkeit. Dem Berg des Sieges folgt das Tal der Entmutigung. War alles umsonst? Die Bibel beschreibt uns immer wieder solche Männer Gottes, wie sie an ihre Grenzen kommen. Man kann das nachlesen bei Hiob, man kann das nachlesen bei Mose, Jeremia und Paulus. Wie diese Männer Gottes an ihre Grenzen kamen und die Anfechtungen ihnen so nahe kamen, dass sie fast am Leben verzweifelten. Aber denkt nur mal an diese Geschichte von Luther vorher, dieser große Gottesmann, wie er an seine Grenzen kam, wie er entmutigt wurde. Diese Ereignisse zeigen uns immer wieder, wie wichtig es ist, die Entmutigung nicht zu unterschätzen. Und ein weiteres Beispiel noch von dem bekannten Prediger und Pastor aus Amerika, John MacArthur, von dem viel Segen ausgeflossen ist und auch fließt. Und er beschreibt in seiner Biografie von der Anfangszeit der Grace Community Church in L.A. Es waren wunderbare Zeiten, die Gemeinde schien sich geradezu jährlich zu verdoppeln. Von 100 wuchs sie auf 1000, von 1000 auf 3000. Doch dazu gesellten sich auch so manche Anfechtungen, nicht nur äußerlich, auch innerlich. Und es gab eines Tages einen heftigen innerlichen Schlag. Während die Ältesten klar hinter ihm stand als Pastor, kam es eines Tages zu einer Mitarbeiterbesprechung, die eine klaffende Wunde offenbarte. MacArthur beginnt die Ansprache der Mitarbeiterbesprechung und bedankt sich für alle Mitarbeiter, für ihre Hilfe, für ihre Treue, für ihre Freundschaft. Plötzlich schneidet ihm einer das Wort ab, steht auf und sagt, wenn du denkst, dass wir deine Freunde sind, dann hast du dich geschnitten. Es gab einen Aufruhr. Die Gemeinde, worauf die Aufrührer und einige mehr noch gingen. Und das traf MacArthur tief in seinem Herzen. Und im selben Jahr wird beschrieben, dass ein weiterer Schlag ihn traf. Ein Student kam dort in der Grace Community Church zum Glauben an Jesus Christus und kurze Zeit später ergriffen diesen Jungen dann Depressionen. Er war Student, studierte sogar auch Theologie. Und er hatte immer wieder Auseinandersetzungen mit seinem Vater, der aus katholischem Hintergrund kam und sehr aggressiv gegen den evangelischen Glauben wetterte. MacArthur nahm dann diesen Studenten zu sich in die Seelsorge und er nahm ihn zu sich sogar auch ins Haus für eine bestimmte Zeit. Und eines Tages, als MacArthur dann wieder unterwegs war im Ausland und dieser Junge auch anderweitig unterwegs, wird berichtet, dass dieser Junge sich in einem Haus eines Freundes erschossen hat. Jetzt tobten die Zeitungen, jetzt tobten die Fronten und falsche Behauptungen wurden aufgestellt über John MacArthur und der Vater ging ins Gericht gegen die Gemeinde, gegen diesen Prediger. Und wir können uns vorstellen, dass MacArthur auch dort mit seinem Team an die Grenzen kam, weil die Anfechtungen so groß wurden. Wie bei Luther, wie bei MacArthur zeichnet unser Text ein dunkles Sorgental uns vor Augen, durch das dieser Prophet gehen muss. Wo Männer Gottes an vorderster Front stehen, da muss man mit Anfechtungen rechnen. Wo sie die geistliche Leitung haben, dann ist es natürlich, dass es auch Widerstand gibt. Und denken wir nur an Paulus im Neuen Testament. Er bittet die Gemeinde und sagt, betet für mich, dass mir Freimütigkeit gegeben wird. Er bittet darum. Und so frage ich dich auch, betest du für deine geistige Leitung hier in der Gemeinde? Betest du für den Prediger? Betest du für die Ältesten? Betest du für die, die Gott eingesetzt hat, um zu wachen? Betest du als Frau für deinen Mann? Betest du als Mann für deine Frau? Aber nähern wir uns diesem Text nochmal ein Stückchen näher. Dieser Erschöpfungsausruf von Elia, da kommt er uns bekannt vor. Mir reicht's. Es ist genug. Es ist zu viel. Ich bin ausgebrannt. Ich kann nicht mehr. Gerade in einer Leistungsgesellschaft wie der unsrigen. Da hat man wie lange schon für ein wichtiges Anliegen gebetet. Und man bleibt dran immer wieder und betet und betet. Und man sieht, es wird nicht besser, es wird sogar noch schlimmer. War alles Gebet umsonst? Da hat man als Eltern so viel Mühe investiert, auch in Kinder. Sie in der biblischen Geschichte unterwiesen und plötzlich machen sie sich eines Tages auf und davon. War alles umsonst? Und wie lange kämpft vielleicht schon ein oder andere oder auch in der Verwandtschaft jemand mit körperlichen Leiden? Und man versucht, alles Menschliche zu tun und es auch vor Gott hinzulegen, aber es wird einfach nicht besser, sondern immer schlimmer. Man könnte sich fragen, ist alles umsonst? Lass mich an dieser Stelle die Überschrift der Predigt vervollständigen, denn es fehlt ein wichtiger Teil. Mir reicht's, ausgelaugt und wieder aufgebaut. Und in dieser schwachen Stunde von Elias Sorgen gibt Gott ihm jetzt drei göttliche Hilfsmittel für diese Situation. Gott ist immer erst am Anfang, wenn wir am Ende sind. Wenn wir am Ende sind, ist er am Anfang mit seiner Fürsorge, mit seiner Seelsorge und mit seiner Vorsorge. Kommen wir zum ersten göttlichen Hilfszeichen seiner Hilfestellung, die diesem ausgelaugten Propheten seine Sorgen vernichten werden und ihm wieder aufhelfen werden, nämlich mit Gottes Vorsorge, Vers 5 bis Vers 8. Und Elia legte sich und schlief ein unter dem Ginsterstrauch. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Als er sich umsah, siehe, da war bei seinem Kopf ein auf heißen Steinen gebackener Brotfladen und ein Krug Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal, rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn der Weg ist sonst zu weit für dich. Und er stand auf und aß und trank. Und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte lang bis an den Berg Gottes, den Horeb. Was kann diesen ausgebrannten, diesen ausgelaugten Mann Gottes helfen? Wir erfahren zunächst, dass er in die Wüste geht, dass er sich hinlegt und dass dann Gott ihm einen Boten schickt. Einen Boten der Fürsorge Gottes. Aber haben wir was gemerkt? Wir, die wir das Neue Testament kennen, die wir Jakobus lesen, was lesen wir in Jakobus 5? Wir lesen davon, Elia war der große Beter. Der Beter, der uns vor Augen gemalt wird als einer, der ein Vorbild ist. Und dieser Beter betet hier in Vers 4, dass Gott ihm das Leben nehmen soll. Und Gott erhört nicht sein Gebet. Wie gut ist, dass Gott weiß, was besser ist für seine Menschen, als wir es oft wissen. Dass in diesem Fall auch Gott ganz genau weiß, dass das, was Elia hier für sich erbietet, nicht richtig ist, nicht gut ist. Das Gute steht stets der Feind des Besseren. Und wie gut ist es, dass Gott hier was Besseres im Sinne hat. Und denken wir auch nur daran, wie Elia eines Tages dann auffahren wird in den Himmel. Wie Gott etwas Besseres, etwas Herrlicheres für ihn bereit hat, als er sich in diesem Moment vorstellt. Und das soll uns daran erinnern, dass wenn wir beten und unsere Gebete nicht erhört werden und nicht sofort erhört werden, dass Gott etwas Besseres im Sinn hat für uns. Und dass Gott stets nur das Beste für uns gibt. Gott zeigt Elia jetzt seine Fürsorge, indem er hier der rastlose Prophet erstmal schlafen darf. Gott schenkt ihm diesen Engel hier zur Seite der Fürsorge. Und über diesen Boten wird uns nichts Näheres gesagt. Wir erfahren nur aus Vers 7, dass es der Engel des Herrn war. Es heißt nicht, es war ein Engel des Herrn, sondern der bestimmte Artikel ist dabei, es war der Engel des Herrn. Und viele Ausleger verweisen darauf, dass es eben eine sogenannte Theophanie, eine Gotteserscheinung im Alten Testament ist, wie Gott ihm hier versorgt. Und wir denken an Psalm 23, Vers 5. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und genauso geschieht es hier, genauso. Gottes Fürsorge schloss die direkte Leibsorge mit ein. Er kriegt ein Toastbrot und ein Tafelwasser. Hier gebackenes Brot und ein Krug Wasser. Der müde in Kräfte der Elia braucht diese Stärkung, weil er noch einen weiten Weg vor sich hat. Er muss auch noch schlafen. Eine Mahlzeit, Schlaf. Das war zwar noch nicht die Grundlösung für sein Problem, aber es ist doch wichtig, weil seine entkräftete Seele neu gestärkt werden muss und weil er noch eine weite Strecke vor sich hat, wie wir in den folgenden Versen sehen. Und in dieser Verbindung könnte man dann auch das richtige deutsche Sprichwort setzen, das sich bei uns eingebürgert hat, das da so heißt, weil Speis und Trank in dieser Welt doch Leib und Seele zusammenhält. Und so ist auch das hier eine Situation, die wir auch im Neuen Testament zum Beispiel finden, bei Markus 6, 31, wie Jesus seine Jünger sieht, die sich abmühen, die von einem zum anderen gehen. Und dann ruft er sie zu sich und sagt, kommt ihr alle abseits an diesen ruhigen Ort. Denn es waren viele, die gingen und kamen, sie hatten nicht einmal Zeit zu essen. Jeder Mensch braucht Regenerationszeiten. Und keiner kann pausenlos durchpowern, weil wir Menschen sind, weil wir Staub sind. Und so wie in der Wüste bei Israel Manna zur Vertrauensübung wird, dass sie sich in der Abhängigkeit zu Gott wissen, so wird auch diese Situation hier für Elia zur Vertrauensübung, dass er sich genügen lässt an dem, was Gott ihm hier gibt. Natürlich gibt es noch was Wichtiges, was Gott und Elia zusammen zu besprechen haben, aber es ist zuerst wichtig, diese Ruhepause einzuhalten, bevor es weitergeht. Und dann geht es auch weiter, Vers 8, erneut wie aus Vers 3, diese gedrängte Anzahl an Verben zeigt uns, wie hastig es doch auch Elia hatte. Er stand auf, er aß, er trank und er ging. Er war nämlich noch nicht am Ziel. Der Engel weist ihn hin auf den Weg, dass er noch weiter in die Wüste muss. Doch was genau war sein Ziel? Sein Ziel war 300 Kilometer weit. Und jetzt stellen wir uns das mal vor, 300 Kilometer. Das ist dreimal von hier, Bielefeld, nach Hannover. Das war er zu Fuß unterwegs. 40 Tage, 40 Nächte. Und sein Ziel war der Berg Horeb. Er läuft genau diese Strecke, 40 Tage und 40 Nächte in der Kraft dieser Speise. Mann, das muss ein ganz schönes Kraftfutter gewesen sein, was ihn bis dorthin gebracht hatte. Und wir werden erinnert an die Schriftlesung, die wir vorhin gehört haben, die am Ende von Jesaja 40 dann sagt, weißt du es denn nicht? Hast du es denn nicht gehört? Der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unerschöpflich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug, dem Unvermögenden. Gnaden werden müde. Knaben werden müde und matt. Und junge Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Dass sie auffahren mit Flügeln wie Adlern. Dass sie laufen und nicht matt werden. Dass sie wandeln und nicht müde werden. Und es geht weiter für Elia. Er geht in Richtung Endstation Horeb. Horeb heißt übersetzt Wüste, Verwüstung. Es war ein einsamer Ort, es war eigentlich Niemandsland. Aber wenn wir den Namen Horeb hören, haben wir da irgendetwas, was bei uns klingelt? Ein Synonym für Horeb? Es gibt nämlich noch einen anderen Namen für diesen Berg, der Berg Sinai. Es ist der Berg der Gesetzgebung. Deshalb wird er hier auch als Berg Gottes bezeichnet. Es ist der Berg, wo sich Gott dem Mose geoffenbart hat, wo Gott ihm die Satzungen gegeben hat, wo Gott einen Bund mit Israel geschlossen hat und sie ihn auch gebrochen hatten. Und so erinnern uns diese 40 Tage und 40 Nächte, die Elia hier läuft, ein Stückchen auch mit symbolischem Beigeschmack an die Situation, wie Israel 40 Jahre untreu war und Mose 40 Tage lang in der Fürbitte auf dem Berg für Israel einstand. Genau das war das Ziel von Elia, der Berg Horeb. Es ist nicht irgendwie eine paranoide Furcht, die Elia treibt, sondern es ist die Sehnsucht nach diesem Gott, der sich auf dem Berg Sinai geoffenbart hat und diesen Bund geschlossen hat mit seinem Volk. Es ist die Sehnsucht danach, dass Gott eingreift, dass er handelt. Elia hat ja auf dem Berg Karmel für das erste Gebot Gottes, du, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, hat er heftig geeifert. Aber jetzt sucht er den Gesetzgeber persönlich auf, er möchte eine Audienz und er muss mit ihm sprechen. Das bringt uns jetzt zur zweiten Hilfestellung, die Gott Elia gibt. Wir haben erstens gesehen Gottes Fürsorge. Wir kommen jetzt zur zweiten, zu Gottes Seelsorge. Vers 9 bis Vers 14. Und er ging dort in eine Höhle hinein und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm und er sprach zu ihm, was willst du hier, Elia? Er sprach, ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscharen. Denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen und deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben. Und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Gott aber sprach, komm heraus, tritt auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Wind. Und nach dem Wind kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war auch nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften Säuselns und es geschah, als Elia dies hörte, da verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel und er ging hinaus, trat den Eingang der Höhle und siehe, da kam eine Stimme zu ihm, die sprach, was willst du hier, Elia? Und dann wiederholt Elia sein Anliegen und dann schließt dieser Abschnitt zunächst. Elia war an seinem Ziel angekommen, auf dem Berg Horeb. Der Berg, an dem auch Mose eines Tages mal die Schafe gehütet hatte. Na, wo Gott sich ihm geoffenbart hat in diesem Dornbusch, wo Mose auch die Herrlichkeit Gottes sehen durfte. Und Elia steht hier auf dem Berg Horeb und er zieht sich in eine Höhle zurück. Und wir können auch wieder fragen, aha, gab es da bei Mose nicht auch eine Situation, wo er auf dem Berg war, wo er sich in eine Höhle zurückziehen durfte? Und wir denken an 2. Mose 33, wo Mose auf diesem Berg steht und der Herrlichkeit des Herrn hinterher schauen darf. Und wir sehen, wie wichtig dieses Ereignis auf dem Berg Sinai bei Mose auch hier für Elia ist. Mose stieg damals auf den Berg, nachdem Israel abgefallen war, und betete. Und tatsächlich, Israel tat auch Buße. Aber die Rebellen wurden trotzdem zurechtgewiesen, von Gott gerichtet. Und diese einmalige Begegnung, die damals, wo Mose hatte, die war es sehr wahrscheinlich, wonach sich Elia sehnte. Weiß das, das war mit Sicherheit das, wonach er sich verlangte, dass Gott auch eingreift in seiner Zeit, in seiner Situation. Gottes Seelsorge an seinem entmutigten Propheten beginnt jetzt mit einer einfachen Frage. Was willst du hier, Elia? Es gibt Ausleger, die sagen an dieser Stelle, ja, hier weiß Gott Elia zu Recht. Elia sollte eigentlich gar nicht hier sein. Er sollte zurückgehen. Er sollte zur Not auch sein Leben lassen. Aber ich denke nicht, dass sie recht haben, die Ausleger, denn Elia ist hier am richtigen Ort, weil der Engel ihm vorher erst diesen Weg gewiesen hat und gesagt hat, geh weiter, du bist noch nicht am Ziel. Elia ist innerlich besorgt um Gottes Auftrag und Gott lädt ihn durch diese Frage hier ein, sein Anliegen kund zu werden. Elia flieht nicht wie später sein Landsmann Jona vor Gottes Auftrag, sondern er sucht ja gerade erst Gottes Angesicht. Und so schüttet Elia sein Herz aus vor Gott, ein langer Satz. Er hat wohl die ganzen 40 Tage darüber gebrütet, was er sagt, an der Formulierung gefeilt. Aber bevor wir auf diese Formulierung eingehen, die er hier sagt, wollen wir uns noch mal ganz kurz dieses Prinzip anschauen, was Gott hier anwendet. Es ist ein wichtiges seelsorgerliches Prinzip. Das Prinzip besteht in dem einfachen Aussprechen und Zuhören. Immer wieder ermutigt uns die Bibel dazu, dass wir Gott unsere Sorgen bringen. Das, was wir nicht tragen können, dass wir es Gott sagen. Und immer wieder hören wir auch vom König David, zum Beispiel Psalm 62, Vers 9, wie David auch sagt, dass das Volk die Sorgen kund werden lassen sollen vor Gott. Und so heißt es in Psalm 62, vertraue auf ihn alle Zeit, o Volk, schüttet euer Herz vor ihm aus. Das ist ein wichtiges Heilmittel gegen unsere Sorgen. Unsere Sorgen vor Gott ausschütten. Und dann sagt David, Gott ist unsere Zuflucht. Auch das Neue Testament greift das nochmal auf. Und da spricht Paulus in Galater 6, Vers 2 davon und sagt, einer trage, das andere lasst und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Das heißt, wir sollen auch einander dienen, indem wir zuhören, indem wir füreinander sorgen. Dazu gehört das Zuhören. Das kann in der Ehe sein, dass der Ehepartner dem anderen zuhört. Das kann bei einem guten Freund sein, der ein beladenes Herz hat, wo man sagt, komm, ich höre dir mal zu. Das können wir ganz praktisch auch umsetzen nach dem Gottesdienst, indem man seinen Nachbar mal fragt, hey, was war denn bei dir diese Woche? Hey, du guckst heute so traurig, was ist bei dir los? Das können auch Eltern tun, indem sie ihren Kindern zuhören. Ich denke an Wesley, der in seiner Kindheit hatte sehr viele Geschwisterchen gehabt und die Mutter hatte immer eine halbe Stunde für eine Woche bereit gehabt, wo sie mit einem Kind ganz allein Zeit verbringt und das Kind alles erzählen durfte, was es auf dem Herzen hat. Und so wird beschrieben, dass Wesley diese Zeit sehr geprägt hat, diese persönliche Zeit mit der Mutter, und wo er sein Herz ausschütten konnte. Leiht einander das Ohr. Und Sprüche 21 bringt diesen Wahrheitsaspekt auch nochmal auf den Punkt. Ein Lügenzeuge geht zugrunde, aber ein Ohrenzeuge darf immer wieder reden. Zuhören kostet Zeit, es kostet Kraft, es kostet Energie, es kostet Nerven. Aber gerade in der Seelsorge schafft das Zuhören sich auch das Recht, dann später selber reden zu dürfen. Wie dieser Vers aus Sprüche 21, Vers 28 sagt, ein Ohrenzeuge darf immer wieder reden. Und Gott hört sich das Anliegen von Elia an. Woraus bestand sein Kummer? Vers 10 zählt es uns auf. Er sagt, er hat heftig geeifert. Und er nennt den Abfall Israels. Die haben die Altäre zerrissen, den Bund gebrochen. Wir erinnern uns daran, Elia steht auf dem Ort, auf dem Berg, wo eigentlich der Bund geschlossen wurde. Die Propheten wurden mit dem Schwert hingerichtet. Und jetzt trachten sie sogar auch Elia nach seinem Leben. Und einige Ausleger verweisen auch an dieser Stelle wieder darauf hin und sagen, ja, dieser Elia, der hat doch eine Psychose, der dreht sich nur um sich selbst. Wir bewerten das dann, wenn wir zu Vers 14 später nochmal kommen. Aber vorweg, diese Ausleger liegen meiner Meinung nach falsch. Wir sehen hier zunächst Gottes Handeln. Elia sagt Gott seine Not. Und Gott sagt zu ihm, komm raus. Und was dann geschieht, beschreibt uns Vers 11. Drei mächtige Naturereignisse erscheinen. Es folgte ein Wind, vielleicht ein Hurricane. Auf jeden Fall war er so stark, dass er die Berge zerriss, dass er Felsen zerspaltete. Aber der inspirierte Schreiber, manche vermuten, es war Jeremia, sagt, Gott war nicht in diesem Wind. Es geht weiter. Nach diesem Windspektakel kommt eine Erschütterung, das Erdbeben. Sämtliches Geschöpf wankt. Doch auch hier merkt der Schreiber an und sagt, Gott war nicht in dem Erdbeben. Und dann das dritte, ein weiteres Naturelement. Das Feuer kommt dazu, vielleicht ein Vulkanausbruch. Und es wird wieder gesagt, der Herr war nicht in dem Feuer. Drei mächtige Naturzeichen gehen vor Elias Augen vorüber. Und immer wieder diese Refrain, der Herr war nicht darin. Und so kommen wir zum vierten Ereignis. Ein sanftes Säuseln, eine leise Stimme. Und der Leser dieses Textes liest den Text. Was fehlt? Es fehlt der Refrain. Das heißt, der Herr war in diesem Säuseln. Und so wird uns beschrieben, Vers 12, diese Stimme, ein leises Säuseln. Elia verhüllt sein Angesicht mit seinem Mantel, geht hinaus und tritt an den Eingang der Höhle. Und daran muss wahrscheinlich Paul Gerhard gedacht haben, als er diese eine Strophe niederschrieb an alle entmutigten Seelen. Hoff, o du arme Seele, hoff und sei unverzagt. Gott wird dich aus der Höhle, da dich der Kummer plagt, mit großen Gnadenrücken erwarte nur die Zeit. So wirst du schon erblicken, die sonderschönste Freude. Was war das Säuseln? Es kann mit leiser Stimme übersetzt werden, wie es auch in Hiob 4, Vers 16 und 17 übersetzt wird. Und einige Ausleger verweisen darauf, dass es angeknüpft oder eigentlich anknüpft an das, was in Vers 13 zu finden ist, nämlich diese Frage nochmal, diese zweite Frage. Was willst du hier, Elia? Fragt Gott. Und Gott zeigt hier seinem Propheten sein liebevoll göttliches Wesen in der schlichten Präsenz seines Wortes. Es waren nicht die mächtigen Naturereignisse, in denen der Herr war. Wiewohl, der Herr hat es donnern lassen auf dem Berg Karmel, sondern es war das schlichte Wort. Und wir hören Zacharja im Hintergrund und zurufen aus Zacharja 4, Vers 6, nicht durch Macht, nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscher. Das heißt, Gott baut sein Reich nicht durch menschliche Macht, nicht durch menschliche Kraft, sondern durch seinen Geist, der, wie Luther es einmal sagte, auf dem Wagen des Wortes einherfährt. Und demgegenüber stehen die schwärmerischen Zeitgenossen, die jubeln, behaupten und sagen, eben doch brauchen wir Zeichen, eben doch brauchen wir Wunder, damit die Menschen glauben. Und der Herr war nicht im Sturm, der Herr war nicht im Erdbeben, der Herr war nicht im Feuer, sondern in der stillen Stimme seines Wortes. Das Ende von Vers 12 widerlegt sämtliches spektakulär schaulustiges Christentum, das mit einer Lichtershow arbeitet und Nebeleffekte macht und noch mehr aufbauscht. Und es ruft zur stillen Andacht über Gottes Ausspruch aus. Jahwe, der ewige Gott, ist in der stillen Stimme seines Wortes zu finden, was uns heute in der Bibel vorliegt. Dadurch redet er heute zu uns. Und die Macht und Reichweite dieses Wortes erfährt der Leser vor allem dann ab Vers 15 noch, wo wir gleich dazu kommen. Natürlich, es gab ein äußerliches Licht. Es gab ein äußerliches Feuerwerk, könnte man sagen, auf dem Berg Karmel. Und ein mächtiges Wunderwerk durch Gottes Hand. Aber ohne ein inneres Licht und ohne Wunder blieb die Dunkelheit immer noch Dunkelheit in Israel. Das Feuer auf dem Karmel hatte Opfer und Steine und Wasser verzehrt, aber nicht die Blindheit Ahabs, nicht die Blindheit Isebels. Und genau das war das Gericht auf dem Berg Karmel, dass das Licht in die Finsternis scheint und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Und genau das war es, was Elia im Letzten zur Erschöpfung treiben musste, weil er erwartete, Gott hat sich doch so mächtig gezeigt. Und die Menschen hören nicht Und sie bleiben doch in ihrer Bosheit. Und es brachte ihn an sein Ende. Es brachte ihn an das Ende seiner Kraft. Nein, Elia war nicht irgendwie ein Fall für einen Psychotherapeuten, einen Psychopath. Elia war erfüllt mit einem Eifer für Gottes Herrlichkeit, für Gottes Heiligkeit. Deshalb haben diese Ausleger Unrecht, die hier Elia ein egozentrisches Verhalten zuschreiben. Elia war ergriffen von dem, was Psalm 69, Vers 10 sagt. Der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt und die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Aber sagt der Ewige nun, wo du, Elia, am Ende bist, bin ich erst am Anfang. Und Elia soll jetzt sehen, dass Gottes Reich nicht durch Explosion, nicht durch Macht, nicht durch Feuerwerk sich ausbreitet, sondern durch das schlichte Gewand seines Wortes. Und seht Elias Reaktion, als er Gottes Wort hört, beziehungsweise als er merkt, dass Gottes Gegenwart hier ist, von Vers 13. Was tut er? Er verdeckt sein Angesicht. Oh, liebe Gemeinde, ist es nicht erschreckend, wenn wir in unsere Zeit schauen? Wie eine Sintflut von vermeintlichen Augenzeugen sich erheben und sagen, ich habe die Herrlichkeit des Herrn im Traum gesehen. Ich habe eine Nahtoderfahrung gehabt. Und der Elia, der Prophet, bedeckt sein Angesicht, weil er sich fürchtet, die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Und der Evangelist Johannes fällt wie tot in Offenbarung 1 auf sein Angesicht, weil er den auferstandenen Christus sieht in seiner Herrlichkeit. Und der Apostel Paulus sagt in 1. Timotheus 6, 16, keiner hat Gott je zuvor gesehen. Wo ist die Gottesfurcht geblieben, die Elia damals hatte? Die Johannes hatte, die Paulus hatte, vor Gottes Herrlichkeit. Elia begegnet Gottes Heiligkeit und ihm wird seine Vergänglichkeit bewusst. Und erneut wiederholt jetzt in Vers 14 Elia sein Anliegen. Und er sagt nochmal mit Nachdruck, ich habe heftig geeifert für deinen Namen. Gott, du musst eingreifen. Sie verlangen jetzt sogar auch noch mir nach meinem Leben. Dabei bin ich doch der Einzige, der überlebt hat. Elia sorgt sich um das Reich Gottes. Er scheint in seinen Augen der Last Man Standing zu sein. Aber Gottes Seelsorge führt ihn jetzt dazu, dass er seinen ganzen Sorgenballast ablegt. Und jetzt kommt zu Gottes dritten Schritt. Wir haben zwei Punkte gesehen, Gottes Fürsorge, Gottes Seelsorge. Und das letzte ist Gottes Vorsorge. Das sind Gottes Heilmittel, wie er Elias Sorgen besiegt. Gottes Fürsorge, seine Seelsorge und seine Vorsorge, Vers 15 bis Vers 18. Aber der Herr sprach zu ihm, kehre wieder auf den Weg zurück zur Wüste und wandre nach Damaskus und gehe hinein und salbe Hazael zum König über Aram. Auch sollst du Jehu, den Sohn Nimsis, zum König über Israel salben und Elisa, den Sohn Safats von Abel Mechola, sollst du zum Propheten salben an deiner Stelle. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hazaels entflieht, den soll Jehu töten. Und wer dem Schwert Jehus entflieht, den soll Elisa töten. Ich aber habe in Israel 7000 übrig bleiben lassen, nämlich alle, die ihre Knie nicht gebeugt haben, vor Baal und deren Mund ihn nicht geküsst hat. Gott kommt nun zur Elias Sache und ist überrascht. Gott hat nicht nur seine Seelsorge für ihn bereit, sondern auch das perfekte Gegenmittel in seiner Vorsorge, das wir hier sehen. Und Elia klagt, wie die Märtyrer in Offenbarung 6, die sagen, Herr, wann schreitest du ein? Warum schreitest du noch nicht ein? Und Gott kommt zu ihm und gibt ihm diese drei Aufträge, Vers 15 bis Vers 18. Und schaut mal, was Gott hier eigentlich sagt ist, Elia, weißt du was? Du hast recht. Gott legt ihm jetzt anhand diesen Versen nahe, wie er eingreifen wird, wie er durchgreifen wird und wie er sich Gehör schaffen wird. Gott schickt jetzt hier Elia den ganzen Weg wieder zurück. Elia wird in diesen ganzen Aufgaben noch eine Schlüsselposition innehaben, aber er wird dann später auch zurücktreten. Aber Gott hat auch hier für seinen Nachfolger schon gesorgt. Und Gott schickt ihn jetzt diesen ganzen Weg wieder zurück und sogar noch weiter. Und er schickt ihn zurück mit vier Fakten der göttlichen Vorsorge. Drei davon Zeichen von Gottes Gericht und eins davon Zeichen von Gottes gnädiges Erbarmen. Vers 15 ist das erste Zeichen von Gottes Gericht. Elia soll ins Nachbarland gehen, nach Aram, nach Damaskus, ins Ausland. Er soll dorthin gehen und einen Hazael suchen und ihn zum König salben. Das wird später Elisa tatsächlich auch tun. Und genau dieser Hazael, über den heißt es dann in 2. Könige 10, 32, zu jener Zeit fing der Herr an, Israel zu schmälern, denn Hazael schlug sie an allen Grenzen Israels. Somit begann Gottes Gerichtshandeln am Haus Gottes, an Israel. Der zweite Auftrag, den Elisa bekommt. Weiter soll Elia Jehu, den Sohn Nimsis, zum König über Israel salben. Das heißt, es geht jetzt um Israel, es geht um das Inland. Und auch dies geschieht später durch Elisa. Und 2. Könige 9 beschreibt uns dann im Einzelnen, dass eben dieser Jehu das Gerichtswerkzeug Gottes wird, um Ahab und Isabel Gottes Bann an ihnen zu vollstrecken. Und zu guter Letzt soll auch Elisa zum Propheten gesalbt werden. Das geschieht noch im selben Kapitel, Ende von Kapitel 19. Und eben auch dieser soll zum Gerichtswerkzeug in Gottes Hand werden. Elisa wird Elias Nachfolger. Und dann kommt der Höhepunkt. Dann kommt Vers 18. Wenn wir diesen Vers sehen, ich muss ihn noch einmal vorlesen. Da sagt Gott dann, ich aber habe in Israel 7000 übrig bleiben lassen, nämlich alle, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal und deren Mund ihn nicht geküsst hat. Dieser Vers zeigt Gottes sagenhafte Vorsorge. Dieser Vers zeigt uns, dass Elia nicht der letzte Mohikaner war, sondern dass Gott sich seine Menschen bereit hatte, dass Gott sich seine Leute bereit hatte, die ihm treu geblieben waren. Sie beugten ihre Knie nicht vor dem Zeitgeist. Sie schlossen sich nicht hier in Kompromisse ein, nur um ein bisschen mehr Wohlstand zu genießen. Sie blieben treu, genauso wie die drei Männer in Daniel 3, die ihre Knie nicht beugten vor dem Götzen, sondern die bereit waren, auch das Leben zu riskieren für ihren Gott. Und dieser Vers 18 ist diese entscheidende Speerspitze unseres Predigtextes. Das ist eigentlich der Höhepunkt auf diesem Berg Horeb. Und sie stellt eine Frage an den Leser, an den Hörer, auch an dich. Auf wessen Seite stehst du? Das fordert uns dieser Vers 18 heraus. Wo stehst du? Auf wessen Seite stehst du? Kennst du schon diesen Gott, der diese 7000 auf seiner Seite hat, beziehungsweise die auf seiner Seite stehen? Kennst du schon diesen Gott, der heilig ist, vor dem sich eines Tages alle Knie einmal beugen werden? Kennst du ihn schon persönlich oder nur vom Hören und Sagen her? Die 7000, die diesen lebendigen Gott kannten, sie stellen einen krassen Kontrast zu den damaligen Zeitgenossen dar, dieser Menge an israelitischen Fallobst der damaligen Zeit. Diese kleine Schar steht im Gegensatz zu denen, die damals dem Baal huldigten, diesem Fruchtbarkeitsgott, die feuchtfröhlich ihr Fähnchen in den Wind hängten, der Mehrheitsmeinung und dem Eiertanz auf dem Karmel Beifall klatschen. Diese 7000 blieben ihrem Gott treu und machen einen krassen Kontrast zu ihren Zeitgenossen. Und Vers 18 unterscheidet das israelitische Lager in Gottesdiener und Götzendiener. Menschen, die Jahwe dienen oder dem Baal, die der Wahrheit dienen oder der Lüge. Vers 18 scheidet die Menschen auch bis in unsere heutige Zeit, bis in die modernen Götzen, die modernen Baals, die es heutzutage gibt, wo man sich in einem Mainstream vor einem postmodernen Götzen wie einer Evolutionstheorie oder Gender Gaga oder dem allgemeinen Toleranzedikt beugt und sagt, ja, wir haben doch alle denselben Gott, Muslime und Christen, glauben doch alle an dasselbe. Das sind die modernen Götzen, vor denen sich gebeugt wird und die geküsst werden. Aber Moment mal, das alles sind eigentlich nur äußerliche Symptome. Es geht eigentlich um ein viel schlimmeres Problem. Das Herz des Problems ist das Herz des Menschen. Das rebelliert von Natur aus. Das von Natur aus Gott hasst. Und das von Natur aus so sehr gern sich lieber irgendwelche Lustidole wie Baal sucht, um das eigene Fleisch zu befriedigen. Das menschliche Herz möchte von Natur aus nicht Gott gehorchen. Es möchte nicht Vater und Mutter gehorchen. Bevorzugt so die Sünde lieber als die Wahrheit. Und der natürliche Mensch möchte von Natur aus nicht seinen Nächsten höher achten als sich selbst. Deshalb huldigt und küsst er alles, was den natürlichen Mensch beweihräuchert, was die eigene Anerkennung fördert, was den eigenen Egoismus rechtfertigt. Doch fragen wir jetzt, Vers 18, warum genau beugten sich diese 7000 nicht vor Baal? Weil sie einen größeren, weil sie einen herrlicheren, einen mächtigeren Gott kannten, als es jemals irgendwie ein Götze sein kann. Und Jesaja 45 ruft uns an dieser Stelle zu. Da spricht der Herr selber Jahwe. Er sagt, mir soll sich jedes Knie einmal beugen und jede Zunge soll schwören. Und genau von diesem Gott spricht Philipper 2. Als Philipper 2 Jesus beschreibt in Vers 10 und 11 und sagt, in dem Namen Jesu sollen sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind, und alle Zungen sollen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Wie lange ruft uns Jeremia bzw. Elia hierzu? Hingst du noch auf beiden Seiten? Und bist nicht bereit, deinen Stolz, deinen Baal in dir vor Gott zu beugen? Das kann ganz unterschiedlicher Couleur sein. Wie lange suchst du noch in Anerkennung von Menschen deine Ruhe, anstatt bei Gott? Oder in deinen guten Werken noch deine Ruhe, statt bei dem lebendigen Gott? Wie lange fliehst du noch vor dem Herrn, der sich auf Golgatha offenbart hat und vor dem sich eines Tages einmal alle Knie beugen werden? Schau hin auf diesen Mann am Kreuz, vor dem sich eines Tages alle Knie beugen werden. Er streckt seine Liebesarme aus und lässt sich kreuzigen, weil er dich sieht, weil er dich lieb hat, weil er möchte, dass du nicht verloren gehst, sondern dass du dich jetzt schon vor ihm beugst. Suche den Herrn, sagt die Schrift, solange er zu finden ist. Rufe ihn an, solange er noch nahe ist. Komm, komm, beuge dich auch heute schon. Beuge dich heute schon und bekenne vor diesem Herrn, dass er der Herr ist. Wenn du das noch nicht getan hast, tu es heute. Jesus selber ist der Mittler zwischen Mensch und Gott. Er allein verdient unsere Anbetung. Er allein hat das Gerichtsfeuer, das Erdbeben, den göttlichen Todessturm am Kreuz auf sich genommen, weil er den Fluch des Menschen am Kreuz ertrug. Komm, komm, beug du dich auch heute, mach dich auch heute bereit, diesem Gott zu begegnen. Jeder Mensch, sagt die Bibel, wird eines Tages mal Gott begegnen. Die Frage ist aber nur, ob wir jetzt schon bereit sind, uns vor diesem Gott zu beugen und insofern uns auf diesen Tag freuen dürfen, wenn wir ihn eines Tages sehen werden von Angesicht zu Angesicht. Komm, beug du dich auch heute schon. Heute ist noch die Tür offen. Heute ist noch der Tag des Heils. Und wenn du noch zögerst, dann wisse, dass Gottes Fürsorge, Seelsorge und Vorsorge für dich erst dann gilt, wenn du sehnsüchtig auf den Mann am Kreuz schaust und siehst, dass er allein würdig ist, zu nehmen Lobpreis und Ehre, Macht und Anbetung. Sieh dorthin auf Jesus, dieser Sündlose, der sich für Sünder kreuzigen lässt und der unsere Rebellion an seinem Leib trug. Der Reine tritt an die Stelle des Unreinen und er bittet sogar noch für den Unreinen und sagt, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und wir kreuzigen bis zum heutigen Tag noch den Herrn durch unsere Sünden, durch unsere Lügen, durch unsere Unwahrheit, durch unsere Selbstsucht. Und die Schrift sagt, vertraue auf den Herrn. Das ist die Einladung von Vers 18. Vertraue auf den Herrn, so wirst du und dein Haus gerettet werden. Und du, der du Gott, diesem Gott schon bereits traust, der du diesen Gott bereits schon kennst und vielleicht so manche Sorgenlast in deinem Herzen noch trägst, atme diesen tiefen Trost von Vers 18 ein. Inhaliere ihn. Gott kommt zu seinem Ziel. Eben dies war die Zuversicht, die den schwachen Luther damals auch aufgerichtet hat, die ihn durchgetragen hat, sodass er sagen konnte, wenn so viele Teufel zu Worms wären, als Ziegel auf den Dächern, so wollte ich doch hingehen. Gottes Trost besteht in Gottes Fürsorge. Darauf baut er seine Gemeinde. In Gottes Fürsorge, Gottes Verheißung. Er sieht die Lage von oben, wir nur von unten. Und genau von hier, von Vers 18, leuchtet die goldene Linie bis ins Neue Testament, wo der Sohn Gottes zu dem Petrus sagt, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Das ist ein ungemein tröstliches Wort, dass der Herr seine Gemeinde durchträgt, dass er das Feuer der Nachfolge anfacht, in der du am Ende bist. Genauso wie bei Elia. Gottes Reich kann nicht untergehen. Eben dieses Geheimnis, dass Elia wieder Beine für den Rückweg macht. Genau dieses Geheimnis trieb auch den Liederdächter erneut zur Feder, indem er niederschrieb, und obgleich alle Teufel hier wollten widerstehen, so wird doch ohne Zweifel Gott nicht zurückgehen, was er sich vorgenommen und was er haben will. Das muss doch endlich kommen zu seinem Zweck und Ziel. Gott facht das Feuer seiner Leute wieder an durch das Wort seiner Verheißung. Und John Bunyan hat das einmal ein sehr schönes Bild gebracht, der Puritaner im 17. Jahrhundert, in seinem Klassiker Die Pilgerreise. Da spricht er von dem Protagonist, dem Christ, der so heißt, wie er eines Tages zu einem Ausleger kommt und dieser Ausleger zeigt ihm ein Bild. Und da sieht man eine Mauer, da sieht man ein Feuer und da sieht man einen Mensch, der da steht und der versucht, dieses Feuer auszulöschen. Aber dieses Feuer, je mehr es mit Wasser übergossen wird, brennt umso mehr. Und der Christ fragt sich, wie ist das möglich? Wie ist das möglich, dass dieses Feuer nicht ausgeht? Dann sagt der Ausleger, komm mit, ich zeige es dir. Und er führt ihn hinter die Mauer und da sieht er einen anderen Menschen stehen. Dann sagt der Ausleger, das ist Christus. Und dieser Christus schüttet Öl in das Feuer, dass es immer weiter anfängt zu brennen, egal wie viel Wassermassen auch kommen mögen. Und wie treffend beschreibt Bunyan auch die Situation hier von Elia, dass Gott das Feuer seiner Leute anfacht, wenn sie am Ende sind. Elias Sorge fand die beste Behandlung durch Gottes Fürsorge, durch Gottes Seelsorge und durch Gottes Vorsorge. Und Elia war es gewesen, der zu Beginn gesagt hat, und schaut nochmal nach in Vers 4. Er sagte zu Beginn, es ist genug, mir reicht's. Und habt ihr gemerkt, was am Ende dieses Kapitels steht? Dass Gott sagt, mir reicht's. Gott wandelt dieses Klagelied von Elia um in ein Lob, dass er sagen kann, jetzt tatsächlich, es reicht. Es ist genug. Wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Insofern möchte ich schließen mit 2. Korinther 12, wo erneut ein Angefochtener zu finden ist. Paulus, 2. Korinther 12. Und genau diesem Angefochtenen tröstet Gott und sagt zu ihm, zu diesem Paulus, lieber Paulus, und das kann jeder jetzt auch für sich nehmen, lass dir an meiner Gnade genügen. Kurz gesagt, meine Gnade reicht für dich. Denn meine Kraft wird in Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr, sagt Paulus, meine Schwachheit rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Und möge diese Perspektive von Horeb und diese Perspektive, die auch Paulus hatte, auch für dich ein Antrieb sein in deinem Dienst. Auch für dich eine Ermutigung sein. Ob du ein Last Man Standing bist, sei es im Kindergottesdienst, sei es daheim, sei es sonst irgendwo, wo du stehst, wo du eine Aufgabe hast und sagst, ich kann nicht mehr. Dass Gottes Reich nicht untergeht. Und dass der Herr dich ganz bewusst an einen Ort hingestellt hat. Sei es in einem Seniorenheim, im Krankenhaus, in der Schule, im Studium. Um dich dort zu seinem Zeugen zu machen. Und wisse, ein Mensch mit Gott ist immer in der Mehrheit. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen. Wir danken dir von ganzem Herzen für dieses Kapitel. Und wir danken dir dafür, dass du ein Gott bist, der das geknickte Rohr nicht abbricht. Wir danken dir, dass du derjenige bist, der das Feuer anzündet in uns, das nicht ausgehen kann. Und dass du selber sagst, was du anfängst, das führst du auch zu Ende. Herr, wir fangen so viele Sachen an und machen so wenig fertig, aber du sagst, was du anfängst, das vollendest du. Danke dafür. Danke für deine Treue, danke für deine Macht, für deine Herrlichkeit, die Elia schauen durfte, Herr, und die eines Tages auch offenbar wird mit allen Menschen. Und so möchten wir uns vor dir schon heute beugen und bekennen, du bist der Herr. Keiner ist dir gleich. Herr, wir beten dich an für deine Treue. Wir beten dich an für deine Fürsorge. Wir beten dich an für deine Seelsorge an uns. Wir beten dich an, oh großer Gott, für deine Vorsorge. Und so bitten wir dich, Herr, fördere dein Werk in uns. Herr, richte die schlaff gewordenen Knie wieder auf und mach uns fähig zu widerstehen in dieser Zeit, dass wir treu sein können, wo du uns hingestellt hast und als deine Boten bekannt werden, dass wir uns nicht vor dem Zeitgeist beugen, sondern uns allein vor dir beugen und bekennen, Jesus ist der Herr. Anbetung sei dir, dir dem Lamm. Komme bald, Herr Jesus. Amen. Amen.